Wieder in Freiheit. Die Rückkehr aus der russischen Gefangenschaft. Für die 11 Jahre alte Roswitha ist es ein schockierendes Erlebnis.
Er kam mir so fremd vor,
erzählt sie später als Erwachsene.
Ich hatte solche Angst. Ich mochte ihn gar nicht anfassen, weil ich dachte, so ein fremder Mann, das ist doch nicht dein Vater.
Es ist der 9. Oktober 1955. Und im niedersächsischen Lager Friedland, nicht weit entfernt von der Grenze zur damaligen DDR, sieht das kleine Mädchen aus Hannover zum ersten Mal in seinem Leben seinen Vater, der, zurückgekehrt aus russischer Kriegsgefangenschaft, Jahre der Not, der Entbehrung und des Leidens hinter sich hat. Wie Roswitha geht es vielen Menschen in jenen Tagen. Ausgemergelte Gestalten treffen in dem Grenzdurchgangslager ein, oft erkennen ihre Angehörigen sie kaum noch. Es sind die letzten deutschen Gefangenen des Zweiten Weltkrieges, für die dieser nun endgültig zu Ende ist. Sie haben 10 Jahre und mehr hinter Stacheldraht verbracht, weit weg von zu Hause, an menschenarmen Orten im fernen Russland. 11 Millionen deutsche Soldaten waren im und nach dem Zweiten Weltkrieg in alliierter Gefangenschaft. Hinzu kamen, vor allem im Osten, 1 Million verschleppte Zivilisten. Etwa 30% aller Gefangenen waren in der Sowjetunion interniert. Die meisten Inhaftierten wurden in den ersten Jahren nach Kriegsende entlassen, sofern sie das Glück hatten, sich den westlichen Alliierten ergeben zu haben. Die kommunistischen Machthaber dagegen, wie übrigens auch zeitweise die Franzosen, widersetzten sich immer wieder dem Wunsch Amerikas, die Deutschen bis Ende 1948 heimzuschicken. Der Grund dafür ist einfach. Die ehemaligen Kriegsgegner wurden dringend beim Wiederaufbau der von ihnen zerstörten Länder gebraucht. Um sich eine rechtliche Basis zu sichern, ließ die Sowjetunion 1949 und 1950 deutsche Gefangene vor Militärgerichte stellen. Der Vorwurf lautete, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Allein die Zugehörigkeit zu einer Wehrmachtseinheit, in deren Einzugsgebiet tatsächlich Verbrechen begangen worden waren, reichte meist für eine Verurteilung aus. Auf diese Weise wurden per Gerichtsentscheid etwa 50.000 bis 60.000 Kriegsgefangene, die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt, zu Kriegsverbrechern, die in Haft zu halten waren. Die Strafen lauteten in der Regel auf 10 bis 25 Jahre Arbeitslager. Viele dieser Verurteilten wurden dennoch zwischen 1951 und 1953 entlassen.
Bis zuletzt freilich,
schreibt Albrecht Lehmann in seinem Buch Gefangenschaft und Heimkehr,
war kein System in diesen Entlassungen erkennbar, weder für die Gefangenen noch für ihre Angehörigen zu Hause.
Und?
Es gab den Fall, dass von 2 wegen des gleichen Delikts zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilten, der eine bereits im März 1950 entlassen wurde, während der andere bis Ende 1955 in Russland ausharren musste.
Am 4. Mai 1950 verbreitete die sowjetische Nachrichtenagentur TASS die Nachricht, dass die Repatriierung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach Deutschland bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt vollständig abgeschlossen sei. 1.939.063 deutsche Soldaten seien bis zu diesem Zeitpunkt heimgekehrt. 13.532 würden weiter in der Sowjetunion festgehalten, als verurteilte oder auf ihr Verfahren wartende Kriegsverbrecher. TASS, das wusste jeder Politiker, berichtete als das Sprachrohr der sowjetischen Regierung. Zumindest war jetzt die Existenz der Inhaftierten bekannt. Wann sie entlassen werden sollten, konnte niemand voraussagen. Unter welchen Bedingungen sie lebten, konnte man nur ahnen. Viele Gefangene arbeiteten in Kohlebergwerken und Steinbrüchen. Es gab zeitweilig bis zu 2500 Lager, verstreut über die Ukraine, den Kaukasus, den Ural, Sibirien, Kasachstan und Usbekistan. Das berüchtigtste befand sich in Workuta, jenseits des Polarkreises. Dort dauert der Winter in der Regel 10 Monate, bei Temperaturen von bis zu minus 60 Grad und einem bis in 2 Meter Tiefe gefrorenen Boden. Es gab so gut wie keine Vegetation, stattdessen aber reichhaltige Kohlevorkommen. Der triste Ort wurde zum Synonym der russischen Kriegsgefangenschaft. Hunger und Krankheiten machten den Inhaftierten das Leben zu einem Martyrium, zusätzlich zu der harten Arbeit. Von den etwa 3,2 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion sind nach Schätzungen von Historikern 1,1 Millionen in den Lagern an Hunger, Krankheiten und Entkräftung gestorben. Erst zu Beginn der 50er Jahre besserte sich die Lage. Die Angehörigen durften Pakete schicken, die Gefangenen Briefe schreiben. Und immer wieder hörten die Soldaten vom russischen Wachpersonal die unvergesslichen Worte »Skoro domoj«, bald nach Hause. Doch das Warten auf die Heimkehr zog sich hin. Manche der letzten Kriegsgefangenen glaubten, in Vergessenheit geraten zu sein. Um diese Menschen frei zu bekommen, setzten 1955 heftige diplomatische Aktivitäten ein. Ein politischer Drahtseilakt, bei dem in einer beispiellosen Weise getrickst, gepokert und gefeilscht wurde. Die Hauptbeteiligten, der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, Staatschef Nikita Chruschtschow, der starke Mann der Kommunistischen Partei Russlands, sowie Nikolai Bulganin, Ministerpräsident der Sowjetunion. Zu dieser Zeit beherrschte der Kalte Krieg das Verhältnis zwischen West und Ost. Mitten in Europa gab es de facto zwei deutsche Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, die durch eine Zonengrenze voneinander getrennt waren und die sich gegenseitig nicht anerkannten. Auch die westlichen Staaten mieden die DDR auf dem diplomatischen Parkett. Im Mai 1955 war die Bundesrepublik offiziell ein souveräner Staat geworden und wenig später dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO beigetreten. Zur Sowjetunion unterhielt die Bundesrepublik keine Beziehungen, das Verhältnis war gespannt. Die Gefahr eines Atomkrieges wuchs. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, hieß seit 1955 die Devise in der Ost-West-Politik Entspannungsbemühungen. Dazu gehörte auf westlicher Seite erstmals auch, die Existenz zweier deutscher Staaten vorläufig zu akzeptieren. Die Sowjetunion kam diesem Kurs wohlwollend entgegen, strebte doch der Kreml nach der unbeschränkten Anerkennung der DDR. Durch diese neue Konstellation sah sich Deutschland in einer schwierigen Lage. Einerseits wollte Adenauer keine zwei deutschen Staaten akzeptieren. Andererseits musste auch die BRD einen Beitrag zur Entspannung leisten, um nicht abseits zu stehen. In dieser Situation spielte Chruschtschow seinen Trumpf aus: Botschafteraustausch gegen die Entlassung von mehr als 10.000 Kriegsgefangenen. Auf verschlungenen diplomatischen Wegen nahm die sowjetische Regierung Kontakt zu den Westdeutschen auf. Am 7. Juni 1955 brachte ein untergeordneter russischer Botschaftsangehöriger dem Vertreter Deutschlands in Paris ein Schreiben aus Moskau. Inhalt: Die Russen luden Bundeskanzler Adenauer in die sowjetische Hauptstadt ein, um über die Herstellung der diplomatischen und Handelsbeziehungen zu sprechen. In Bonn, dem damaligen Regierungssitz, war man überrascht. Adenauer und seine Minister diskutierten im Kabinett den Vorschlag. Es gab Pro- und Kontrameinungen. Doch für den 79-jährigen Kanzler stand nach Rücksprache mit den Verbündeten in Washington fest: Wir fahren nach Moskau. Auf eine Bedingung hatte man sich aber von vornherein festgelegt. Eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen wird es nicht geben, wenn nicht die letzten Deutschen freigelassen werden. Adenauer wollte sie sozusagen in seinem Gepäck mit nach Hause bringen. Moskau und Bonn einigten sich auf den September 1955 als Termin für das Treffen. Doch bevor es dazu kam, griffen die sowjetischen Machthaber tief in ihre psychologische Trickkiste. Völlig überraschend lud man im Juni die deutsche Fußballnationalmannschaft, die ein Jahr zuvor den Weltmeistertitel errungen hatte, zu einem Freundschaftsspiel am 21. August nach Moskau ein. Nach anfänglichen politischen Bedenken stimmten die Politiker in Bonn zu, denn mittlerweile war ja auch die Absicht Moskaus bekannt, dass man sich mit Adenauer treffen wollte. Das Fußballspiel sollte eine gute, freundschaftliche Atmosphäre für die späteren politischen Verhandlungen signalisieren. In der Tat wurden die 1400 deutschen Schlachtenbummler, die meisten kamen aus der DDR, mit ungewohnter Herzlichkeit empfangen. 80.000 Zuschauer sahen im Moskauer Dynamo-Stadion einen 3:2-Sieg der russischen Nationalmannschaft. In den Lagern verfolgten die deutschen Soldaten das Spiel am Radio. Viele empörten sich, dass in Moskau gejubelt wurde, während sie immer noch in Gefangenschaft ausharren mussten. Währenddessen liefen die Vorbereitungen für Adenauers Moskau-Besuch auf Hochtouren. Die deutsche Delegation umfasste 142 Personen. Adenauer, seine Minister, wichtige Berater sowie ausgewählte Journalisten flogen in zwei nagelneuen Super Constellations der gerade wieder international zugelassenen Lufthansa. Je Flugzeug berechnete man der Regierung 81.770 Mark Chartergebühr. Der Tross der Delegation, Sekretärinnen, Übersetzer, Sicherheitsbeamte, reiste in 14 Wagen eines Sonderzuges. Am 7. September 1955 traf der Zug mit den Deutschen auf dem Leningrader Bahnhof in Moskau ein. Einen Tag später landete Adenauer auf dem Flughafen Vnukovo in der russischen Hauptstadt. Dort wurde der deutsche Bundeskanzler mit Ehrenformation und Nationalhymne empfangen. Zur Begrüßung war Ministerpräsident Bulganin erschienen. Nach dem offiziellen Zeremoniell und einigen Höflichkeitsbesuchen begannen am 9. September die Verhandlungen. Beide Seiten legten ihre Standpunkte dar, ohne dass man im Detail darüber diskutierte. Bei den anschließenden Empfängen flossen schwerer georgischer Wein und Wodka. Man kam sich menschlich näher, zumal der alte Bundeskanzler zur Überraschung seiner Mitarbeiter kräftig dem Alkohol zusprach und bei den obligatorischen Trinksprüchen gut mithielt. Adenauer beugte unangenehmen Folgen vor, indem er vor dem Essen einen Löffel Olivenöl zu sich nahm. Kenner der russischen Sitten hatten ihm dazu geraten. Schon beim ersten Treffen kam der Kanzler auf das Thema Kriegsgefangene. Diplomatisch geschickt sprach Adenauer von der Freilassung der letzten Deutschen, wobei damit Kriegsgefangene und Zivilisten umschrieben sind, ohne diese Begriffe gebrauchen zu müssen. Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Bonn sei nur mit einem solchen Schritt möglich. Zeitweilig drohten die Verhandlungen zu scheitern. Die Forderung Adenauers, diplomatische Beziehungen nur gegen Freilassung der Kriegsgefangenen, lehnten die Sowjetführer empört ab. Der impulsive Chruschtschow fuchtelte wild mit den Fäusten, der Kanzler tat es ihm nach. Für die Russen existierten keine deutschen Kriegsgefangenen, es gab nur Kriegsverbrecher. Und über die müsse man nicht diskutieren. Als man gar nicht mehr weiterkam, ließ Adenauer über eine öffentliche Telefonleitung die beiden Flugzeuge der Lufthansa früher als geplant nach Moskau zurückrufen, wohl wissend, dass die Sowjets mithörten und damit über das eventuelle vorzeitige Ende der Gespräche informiert waren. Trotz einer versöhnlichen Rede des mitgereisten SPD-Politikers Carlo Schmidt eskalierte die Situation. Er hatte die moralische Verantwortung aller Deutschen für die begangenen Verbrechen betont und an die Großherzigkeit des russischen Volkes appelliert.
»Lassen Sie Gnade walten und lassen Sie diese Menschen zurückkehren.«
Doch dann packte Adenauer demonstrativ seine Unterlagen zusammen. Diese Entschlossenheit machte Eindruck, und die Sowjets waren bereit, die Verhandlungen fortzusetzen. Bei einem feierlichen Empfang im Kreml am 12. September spielte sich dann eine Szene ab, die Adenauer in seinen Erinnerungen so schildert.
Bulganin schien intensiv nachzudenken. Nach einer kleinen Pause erklärte er dann unvermittelt und sehr impulsiv: »Lassen Sie uns zu einer Einigung kommen. Schreiben Sie mir einen Brief und wir geben Sie Ihnen alle. Alle! Eine Woche später, wir geben Ihnen unser Ehrenwort.«
Adenauer akzeptierte. Es war eine ungewöhnliche Form der Diplomatie, ein Wagnis, ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, wobei die Leistungen der Gegenseite auf einem Ehrenwort basierten. Der Coup gelang. Am 6. Oktober 1955 rollten bei Herrlishausen, südlich von Kassel, die ersten Züge mit den Heimkehrern über die deutsch-deutsche Grenze. Adenauer hatte hochgepokert und schließlich gewonnen. Was der Kanzler und seine Diplomaten allerdings nicht wussten und was erst nach Öffnung der DDR-Archive publik wurde, er hätte vielleicht gar nicht pokern müssen. Denn schon Wochen zuvor hatte Parteichef Chruschtschow seinen DDR-Genossen unmissverständlich klargemacht, er wolle die deutschen Kriegsgefangenen freilassen. Denn für die SED stellten sie ein gravierendes Problem dar. Schließlich wirkte ihre pro-sowjetische Propaganda unglaubwürdig, solange die russischen Freunde nicht zur Entlassung der Inhaftierten bereit waren. Da die Russen über ihre diplomatischen Kanäle erfahren hatten, dass Adenauer der Aufnahme offizieller Beziehungen beider Länder nicht abgeneigt war, konnte für sie das Pokerspiel nicht allzu schwierig werden. Vor allem aber mussten sie das Gesicht wahren. Chruschtschow erklärte einem deutschen Delegationsmitglied:
Sie müssen verstehen, dass die Sowjetunion als Großmacht sich keine Bedingungen stellen lassen kann.
Bei seiner Rückkehr am 14. September wurde Adenauer wie ein Held gefeiert. Für die Kriegsgefangenen war es die schönste Stunde ihres Lebens oder der zweite Geburtstag. Zuerst wollten sie es nicht glauben, als dann aber die Züge in Richtung Westen fuhren, war die Freude groß. Fast 14 Tage dauerte die Reise in Güterwaggons. 9.626 Deutsche trafen im Laufe des Jahres 1955 in Friedland ein. Ein letzter Rest erst Ende 1956. In der Heimat wurden sie begeistert empfangen. Bürgermeister begrüßten die Heimgekehrten und ihre Familien, Musikkapellen spielten auf. Vom Zug ging es in Busse, überall standen winkende Menschen am Weg. Albrecht Lehmann lässt in seinem Buch den Heimkehrer Wilhelm Hansen zu Wort kommen.
Solche Reisebusse hatten wir noch nie gesehen. Die hatten ein Radio. Da kam Reklame. Da standen die Leute an der Straße, waren schick gekleidet. Die Mädchen warfen uns Zigaretten rein mit ihren Adressen und Schokolade. Und alle sauber angezogen.
Zum ersten Mal seit über 10 Jahren bekamen die ehemaligen Kriegsgefangenen in Friedland ein gutes Essen, auf richtigen Tellern und Tischen mit weißen Decken. Dass sich allerdings einiges in der Heimat geändert hatte, blieb vielen nicht lange verborgen. Albrecht Lehmann schildert eine solche Episode.
Hans Demeter stieg in München mit Frau und Tochter in die Trambahn, um zu seinem Häuschen am Stadtrand zu fahren. Als die Schaffnerin seinen Fahrschein sehen wollte, wies er seinen Entlassungsschein vor. Der interessierte die Schaffnerin nicht. Sie bestand auf einem ordentlichen Fahrschein. Spätestens jetzt begriff er, dass er wieder in Deutschland war.